WDR 5. Neugier genügt. Mit Elif Schenel.
Herzlich willkommen. Auch Menschen, die wenig Geld haben, sollen an einer Tafel Platz nehmen. Das war die Idee hinter dem Namen der Tafeln in Deutschland. Fast 1000 Tafeln gibt es inzwischen, organisiert als Vereine, begrüßt von der Politik. Ein zweischneidiges Kompliment. Das Projekt als Erfolgsgeschichte zu benennen, ist wahrscheinlich auch schwierig. Und gleichzeitig sind die inzwischen fast 1000 Tafeln in Deutschland eine feste Größe, um Lebensmittel zu retten, um Menschen mit wenig Geld mit diesen Lebensmitteln zu unterstützen. Für rund 2 Millionen Menschen sind die Tafeln eine regelmäßige Anlaufstelle. Die Tafeln in Deutschland sind nicht wegzudenken, das hört man immer wieder, auch wenn die Kritiker der Tafeln sagen, eine Gesellschaft, die Armut anders bewältigt, die braucht keine Tafel. Sabine Werth hat vor genau 30 Jahren die erste Tafel in Berlin mitgegründet. Und sie hat dabei den Anstoß für den Bundesverband Deutsche Tafeln gegeben und eine Vielzahl von Tafeln und Menschen in Deutschland angeregt, ihrem Beispiel zu folgen. Sie ist bis heute ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel. Herzlich willkommen in der WDR 5 Redezeit und guten Tag nach Berlin, Sabine Werth.
Hallo, Frau Schenel.
Ich lese auf Ihrer Homepage, dass Sie aktuell nach ehrenamtlichen helfenden Helden suchen. Kann man sagen, dass 30 Jahre nach der Gründung der ersten Tafel manche Sachen sich dann einfach auch gar nicht geändert haben? Weil auch 93 haben Sie per Anzeige in der Zeitung nach helfenden Händen gesucht.
Ja, manche Dinge ändern sich offensichtlich nie. Der Punkt ist, dass wir damals eher ganz wenige waren und ich mit ganz wenig Unterstützung durch andere Clubmitglieder dringend Unterstützung suchte. Heute ist es so, dass wir so riesig sind. Gerade die Berliner Tafel ist nicht nur die älteste, sondern ich glaube auch die größte Tafel, weil wir unterstützen im Monat etwa 180.000 Menschen alles in allem über die 400 sozialen Einrichtungen und über unsere 47 Ausgabestellen und augenblicklich auch 8 Pop-up-Stellen, die gerade wegen der Krisenzeit aufgemacht haben, existieren. Und da brauchen wir natürlich immer Ehrenamtliche. Wir brauchen vor allem aber auch Fahrerinnen und Fahrer, die sich nicht nur zutrauen, einen Sprinter zu fahren, sondern es wirklich auch können.
Oh, okay. Gibt es Leute, die sich das zutrauen, aber dann doch den einen oder anderen Katscher reinfahren?
Also wir hatten, als Corona begann, hatten wir plötzlich 1500 Meldungen von neuen Ehrenamtlichen. Die konnten alle nicht in die Uni gehen oder nicht in die Schule oder hatten ihren Job verloren und wollten ihre Zeit einfach sinnvoll verbringen und haben gedacht, ja, ein Sprinter, das ist doch kein Problem. Ich fahre ja auch sonst meinen kleinen Pkw. Und wir hatten innerhalb von einer Woche 5 Unfälle. Oh. Und das ist schon richtig gewaltig gewesen. Daraufhin sind wir am Jahresende natürlich wieder aus der Kfz-Versicherung rausgeflogen.
Okay, das klingt nach Komplikationen der von Zeitgeschehen, die sich dann auch auf Ihre Arbeit auswirkt.
Bleibt nicht aus.
Sie haben erzählt, dass Sie damals wenig helfende Hände hatten, aber wahrscheinlich auch noch nicht so viele Menschen, die ja die Institution Tafel kannten, weil es die ja in dieser Form noch nicht gegeben hat. Was ist so, wenn Sie zurückblicken, so der wichtigste Unterschied zwischen Ihrer Arbeit damals 1993, als die erste Berliner Tafel gegründet wurde von Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen. Es waren nämlich hauptsächlich Frauen. Und
nur
heute?
Frauen. Es waren Frauenvereine, die Initiativgruppe Berliner Frauen. Und wir hatten einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer zum Thema Obdachlosigkeit gehört, haben überlegt, was wir machen können. Eine Frau aus dem Verein kam mit einem Artikel über City Harvest New York. Und da hieß es, die Ehrenamtlichen würden abends nach Empfängen die Buffets abräumen und es den Obdachlosen auf die Straße bringen. Und da haben wir überlegt, okay, in der Situation sind wir auch, können wir auch machen. So fing das Ganze an. Wir haben dann die Obdachloseneinrichtungen, die in Berlin damals existierten, eingeladen. Es waren 23. Davon haben 21 gesagt, super Idee, macht es bitte. Und 2 haben gesagt, politisch völlig inkorrekt. Das sind Forderungen, die wir an den Senat stellen. Wir wollen politisch ganz klare Linien haben und wir wollen nicht, dass ihr wild gewordenen Weiber uns dazwischen kommt. Und dann haben wir gedacht, na gut, 21-2 ist immer noch ein guter Schnitt, dann fangen wir halt an. Und dann ergab es sich aber ganz schnell, dass immer mehr soziale Einrichtungen anriefen, weil wir ziemlich viel Medien Familienarbeit gemacht haben, gleich am Anfang. Und die sagten, wir sind zwar keine Obdachloseneinrichtung, aber wir bräuchten auch dringend Lebensmittel von euch. Könntet ihr uns nicht auch beliefern? Und so wurde es ganz schnell immer größer. Ich habe es dann aus der Initiativgruppe rausgenommen, weil ich gemerkt habe, die meisten Mädels kamen eigentlich nur, wenn die Presse kam. Ansonsten waren wir weniger als eine Handvoll, die aktiv dabei waren. Und so entwickelte sich das immer mehr. Heute unterstützen wir 400 soziale Einrichtungen in Berlin. Und das ist das gesamte soziale Spektrum, was es so gibt. Das ist HIV-positiven Beratungsstellen, Frauenhäuser, Kinder- und Jugendeinrichtungen und eben Obdachloseneinrichtungen. Also insofern hat sich das gesamte Spektrum unserer Unterstützung komplett geändert. Dann war es so, es bildeten sich immer mehr Tafeln. Die zweite war die Münchner Tafel, die dritte Neumünster. Dann kam Göttingen und dann Hamburg. Und mit Hamburg kam dann die ganz große Wende, weil Hamburg war damals Medienstadt und ich hatte Amidose, der Gründerin der Hamburger Tafel, gesagt, nutz die Chance, dass du die Medien direkt bei dir hast und mach so viel Öffentlichkeitsarbeit wie möglich. Das hat sie auch gemacht und damit ging dann der richtig große Boom los. Dann gründeten sich immer wieder Tafeln und diese Tafeln, gerade in den kleineren Städten, die haben an bedürftige Bürgerinnen und Bürger verteilt. Das heißt, an die Menschen, die damals Sozialhilfe bezogen oder eine niedrige Rente hatten oder ähnliches. Und die Berliner Tafel war schon 12 Jahre lang alt. Da habe ich ein Interview in Kulturradio beim RBB gegeben und habe gesagt, ich würde immer neidvoll auf die kleinen Tafeln gucken, die an die Bevölkerung ausgeben würden. Das würden wir in Berlin wegen der Größe der Stadt nicht hinbekommen. Ich hätte aber schon mal überlegt, ob ich nicht die Kirchen anspreche. Und daraufhin rief mich Friederike Sittler, damals Leiterin der Redaktion Kirche und Religion beim RBB, an und sagte, sie hätte den Kontakt zu den Kirchen, ob wir uns nicht mal zusammentun wollten. Und so war das der Grundstock für Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Und wir sind seit 2005 aktiv, haben 47 Ausgabestellen über die ganze Stadt verteilt. Und jetzt im Zuge der diversesten Krisen, die wir gerade zu bewältigen haben, der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Corona-Folgen, haben wir noch mal zusätzlich 8 sogenannte Pop-up-Stellen. Das sind Gemeinden, die sonst nicht dabei sind, aber jetzt wegen der Notlage einmal in der Woche von der Berliner Tafel gepackte Tüten an Lebensmitteln ausgeben. Also insofern ist das kein Vergleich zum Anfang. Wir sind halt einfach riesig geworden.
Das auf jeden Fall, aber man bekommt einen wirklich ziemlich guten Eindruck von dem, was Sie auf die Beine gestellt haben und von Ihnen, Sabine Wert, auch mit diesem Elan und dieser Energie. Ich glaube, das macht sehr deutlich, warum diese Idee vielleicht auch verfängt und andere auch durchaus mitreißt. Ich würde auf ein paar Punkte noch mal eingehen wollen, die Sie jetzt gerade so auch abgerissen haben. Sie haben jetzt die Presse, die Medien auch mal angesprochen. Dafür muss man ja auch irgendwo ein Gefühl haben. Also die wenigsten, die einen Verein gründen oder die eine Idee haben, gehen dann direkt am ersten Tag an die Presse und sagen so folgendermaßen, ich habe da eine Idee, toll, dass ihr alle da seid. Da kommt ja auch vielleicht dann nicht sofort irgendwie die große Presseschar. Wieso haben Sie das sofort im Blick gehabt und warum sind die alle gekommen?
Also zu guter Letzt weiß ich in vieler Hinsicht nicht, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich hatte offensichtlich ein ziemlich gutes Gefühl. Der Punkt ist damals, die Initiativgruppe hatte halt die Presse eingeladen zu der ersten Ausgabe von Lebensmitteln. Also das, wir haben da ein paar Kisten in die Presse gehalten, in die Kameras gehalten. Die Initiativgruppe war das durchaus gewöhnt. Also die haben gerne ein bisschen Presserummel gemacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Teilchen verteilt. Also insofern war das wirklich ein lustiger Kaltstart, den wir da gemacht haben. Aber ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass was anderes draus werden würde. Deshalb war es mir auch so wichtig, die ganze Sache aus der Initiativgruppe rauszunehmen und anders aufzustellen.
Woran haben Sie gemerkt, dass das eine andere Dimension bekommen wird?
Es kamen Anfragen. Also wir hatten eben diesen einen Artikel in einem der Berliner Stadtmagazine und da stand unten als PS drunter, Berliner Tafel sucht Ehrenamtliche. Und da haben sich 120 Leute gemeldet. Also alleine das hat ja schon mal gezeigt.
Das heißt, es wurde sofort erkannt, dass da eine Not ist und dass man sich dafür einsetzen kann. Was aber auch interessant ist, ist, dass die Frage, die Sie ja eben gestellt haben, also soll man jetzt eben Obdachlose unterstützen mit Lebensmitteln, die gespendet werden oder nicht, weil man sagt, das ist aber eine staatliche Aufgabe, das können wir nicht machen. Das ist ja eine Frage, die auch 30 Jahre nach Beginn der Tafeln immer noch noch gestellt wird.
Richtig. Und ich gehöre zu den Menschen, die nicht lange rumlamentieren und permanent nur Probleme betrachten, sondern ich versuche nach Lösungen zu suchen. Und es gab auch vor 30 Jahren schon Lebensmittel, die nicht verkauft werden konnten. Wir haben damals weder an Nachhaltigkeit gedacht, noch an Lebensmittelrettung, jetzt im Sinne des Wortes. Sondern das ist etwas, was erst mit der Aktivität von Valentin Thurm aufkam, dass auch von Lebensmittelrettung gesprochen wird. Wir haben sie gerettet, aber wir hatten dieses Wort noch nicht. Also insofern, wir sind rumgegangen und haben die Firmen gefragt, ob wir die nicht verkaufte Ware von ihnen bekommen. Wir hatten es damals auch leichter. Am Samstag machten die Läden um 14 Uhr zu und in der Woche um 18 Uhr.
Das hat sich ja so dramatisch verändert. Gewaltig. Also diese ganze Situation auch im Kern. Aber Sie sagen, Sie sind eine Frau, die Lösungen sucht. War das denn als Notlösung nicht auch gedacht? Mhm. Also war das nicht, also was mir nicht klar ist an dieser Idee, war das temporär gedacht und jetzt haben wir 30 Jahre, die vergangen sind.
Also ich vermute mal, dass die Frauen der Initiativgruppe eher dran dachten, nach dem Winter wieder aufzuhören. Ich habe halt damals schon nicht aufgehört. Es kam halt immer mehr Anfragen auch von anderen sozialen Einrichtungen. Dadurch wurde ganz schnell klar, es ist nicht nur eine Obdachlosenfrage, sondern es ist ein grundsätzlich strukturelles Problem, dass die sozialen Einrichtungen zwar im Zweifelsfall Geld für die Stellen und für die Einrichtung als solches hatten, aber nicht unbedingt für Essen. Also wir hatten zum Beispiel eine Organisation, die wollte gerne einmal in der Woche ein Frauenfrühstück mit ihren Klientinnen machen. Das war nicht vorgesehen. Dafür gab es vom Senat kein Geld, weil es in der gesamten Konzeption ja gar nicht drin war. Und so war eine andere Jugendeinrichtung, die wollten mit den Jugendlichen halt gerne am Freitag gemeinsam kochen, um dann gemeinsam zu essen. Und das waren so Dinge, die hatten wir ursprünglich nicht unbedingt im Blick, aber das kam sehr schnell durch die Anfragen. Und dann kommt vielleicht dazu, ich bin Sozialarbeiterin, ich habe das studiert und von daher habe ich vielleicht auch einen anderen Blick auf soziale Problemstellung, vielleicht anders als andere, das mag sein.
Das heißt eben, Ihnen war klar, dass das keine Notlösung wird.
Mhm. Durch die vielen Nachfragen, die kamen und auch dadurch, dass es ja relativ schnell andere Tafelgründungen gab. Also die Münchnerinnen waren relativ schnell nach uns dann auch dabei. Und so ging das weiter. Ne?
Wenn Sie erkannt haben damals, dass so eine Not da herrscht, also dass viele Leute das in Anspruch nehmen wollen, dass viele Leute sehen, da gibt es eine Kluft zwischen Arm und Reich. Es gibt da Menschen, die nicht sich das Essen leisten können von dem, was ihnen per Sozialhilfe an Geld zur Verfügung steht. Warum haben Sie oder gab es diesen Moment, dass Sie gesagt haben, wir versuchen das jetzt nicht nur über die Essensausgabe zu lösen, sondern wir versuchen diesen Schwung zu nutzen, politisch etwas auch zu bewirken, weil einfach so viele Menschen dahinter stehen und so viele, Sie nennen sie Kunden, auch Menschen zu Ihnen kommen, die von dieser Stelle profitieren.
Also ich habe nicht als erstes dran gedacht, da eine Massenbewegung draus zu machen, sondern für mich war immer klar, dass ich mit dem, was wir da machen, auch automatisch immer auf die Missstände aufmerksam machen musste. Und ich habe zum Beispiel immer allen Tafeln gesagt, ihr werdet nur dann sehr effektiv arbeiten können, wenn ihr in eurem Verein eine Rampensau habt. Eine Person, die sich nicht zu schade ist, vor jede Kamera zu stellen, hinter jedes Mikrofon zu setzen und immer das Wesentliche zu eurer Tafel zu sagen. Und da gab es viele Tafeln, die gesagt haben, ach nee, da haben wir niemanden und ach nee, das mögen wir ja auch gar nicht und das wollen wir nicht. Und ich stelle aber immer wieder fest, ich bin so eine Rampensau und wir sind erfolgreich. Und ich glaube, das ist schon das richtige Konzept. Und ich mache halt immer wieder auf die Missstände aufmerksam. Aber ich warte nicht, bis sich die Natur gegeben verändern oder bis die Politik endlich aus der Hüfte kommt, sondern ich mache auch immer wieder darauf aufmerksam, dass die Notlage, in der wir sind, politisch verursacht ist und von daher auch nur politisch behoben werden kann.
Wie ist denn dann so ein Kompliment aus der Politik, was Sie ja ganz regelmäßig bekommen, auch mit so einem zerknirschten Gesicht, aber mit großer Dankbarkeit, was Sie entgegennommen, wie die Tafeln sollte es eigentlich nicht geben, aber wir sind so froh, dass es sie gibt.
Ich glaube, alle Tafeln schätzen durchaus den Zuspruch, auch den von der politischen Seite. Ich würde so eine Nummer, wie sie mit Söder gelaufen ist, bei der Münchner Tafel niemals machen.
Für diejenigen, die das gerade nicht vor Augen haben, beschreiben Sie nochmal, was Sie da gesehen haben.
In den Bildern zufolge war Herr Söder bei der Münchner Tafel und hat mit die Lebensmittel ausgegeben an die Bedürftigen, hat das ganz groß natürlich pressetechnisch begleiten lassen. Der große Söder ist direkt vor Ort und hilft der Basis. Und sowas machen wir nicht. Also wir haben viel Besuch von politischer Prominenz und es ist im Vorgespräch schon immer völlig klar, dass wir sagen, ihr bringt bitte keine Presse mit, ihr bringt keine große Entourage mit, sondern wir informieren euch über unsere Arbeit. Ihr dürft auch ein Selfie mit uns machen, ihr dürft es auch selber posten, aber wir liken das nicht. Also insofern, wir sind da extrem konsequent als Berliner Tafel. Das heißt, Kommentare und Komplimente nehmen wir gerne in Anspruch, aber wir hypen niemanden von denen.
Gleichzeitig ist es so, habe ich gelesen, dass auch jetzt, Sie haben auch den Krieg in der Ukraine angesprochen oder auch die Zeit um 2015, wo viele Menschen nach Deutschland geflohen sind. Die Behörden verweisen zum Teil ja auch an die Tafeln. Was halten Sie davon?
Das darf überhaupt nicht passieren. Und ich habe auch letztens über genau die Situation mit der Sozialsenatorin Katja Kipping hier in Berlin gesprochen, die zuständig ist für all diese Ämter wie Jobcenter und andere Stellen, wo öffentliche Gelder herbekommen, die Leute herbekommen. Die sagte ganz klar, das darf nicht passieren. Es ist Teil der Fürsorgepflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass die Leute, auch wenn eine Antragstellung länger braucht in der Bearbeitung, dass die dann eben einen Lebensmittelgutschein bekommen oder irgendwas anderes, aber auf keinen Fall einen Zettel in die Hand gedrückt, wo drauf steht, sie sollen zu einer Tafel gehen und möglichst gleich noch die Adressen und Öffnungszeiten unserer Ausgabe stellen. Also das geht gar nicht und da bitte ich auch alle unsere Ehrenamtlichen immer wieder drum, mich darüber zu informieren, weil ich dann die entsprechenden politischen Kreise auch direkt einschalte und sage, Leute, kümmert euch bitte drum, das darf nicht passieren.
Ich würde noch einen Moment auch bei der Politik auch bleiben. Also es gibt ja, Sie haben es schon gesagt, die Idee hat sich rasant auch nach der Gründung der Tafel in Hamburg verbreitet. In ganz Deutschland gibt es knapp 1000 Tafeln, die eben das organisieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt auch Verteilzentren, die Tafeln in verschiedenen Regionen beliefern. Oder in Niedersachsen gibt es das. Und das ist also keine kleine Initiative mehr, das sagen Sie auch selber. Es ist aber immer noch ehrenamtlich und spendenbasiert zum Teil. Aber es gibt da auch Unterschiede. Also in Niedersachsen zum Beispiel, da unterstützt die Politik mit Geld die Tafeln.
Das ist eine Forderung, die Tafel Deutschland, unser Dachverband, jetzt auch ganz offensiv stellt. Tafel Deutschland möchte gerne, dass die Politik regelmäßig Gelder an die Tafeln für die praktische tägliche Arbeit gibt. Die Berliner Tafel hat dazu eine andere Haltung. Wir existieren nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, weil wir nicht abhängig von politischen Kräften sein wollen. Wir haben das einmal bei einer Tafel in Sachsen-Anhalt erlebt. Die waren mit einem bestimmten Betrag im Jahr von den damals politisch regierenden Linken unterstützt worden. Dann gab es eine Wahl im Landtag und danach war die Linke nicht mehr Regierungspartei. Also hörten die Fördergelder für diese Tafel auf und die machte erst mal dicht und musste sich mühselig wieder neu gründen. Und das sind Dinge, das finde ich einfach unerträglich. Weil je nach Regierung kann das in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und ich möchte auch nicht, dass es eben dann heißt, ja, wir geben ja schließlich Geld für die Tafeln und deshalb haben wir auch die Hoheit über das, was die Tafeln machen. Das darf nicht passieren. Und das scheiden wir in Berlin zumindest direkt aus, indem wir sagen, keine öffentlichen Gelder.
Das heißt, dann ist diese Bewegung Tafeln auch einfach ganz vielstimmig, auch wie Sie das auch so beschreiben. Ich würde auch noch mal auf diese Situation der Lebensmittel noch mal eingehen. Also Sie haben es eingangs gesagt, der ökonomische Aspekt, der war Ihnen gar nicht so wichtig. Es ging darum, Lebensmittel an Menschen zu verteilen, die sie brauchen. Heute gibt es dafür ja sehr viel mehr Bewusstsein. Die Supermärkte versuchen auch so viel wie möglich Lebensmittel selber zu verkaufen, auch so knapp an dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich lese, dass sich das negativ für die Tafeln aus auswirkt. Und dann gibt es ja auch noch die Diskussion über das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass das überhaupt ganz abgeschafft wird. Was macht das mit Ihrer Arbeit? Also wie gefährlich oder wie bedrohlich, wie schwierig ist das für Sie?
Also gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum kämpfe ich sowieso die ganze Zeit schon, weil es ist einfach das größte Verdummungsdatum, was es gibt, weil ganz viele Menschen glauben, dass es ein Wegwerfdatum ist. Und ich höre immer wieder von Menschen, selbst von armen Menschen, wenn das Datum gesehen wird, dann schmeißen die das Joghurt in den Müll. Das ist albern. Wir müssen uns da nur auf unsere Sinne verlassen. Wir angucken, mal schmecken, dran riechen und dann ist das klar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Herstellergarantie. Bis zu dem Datum garantiert die Firma, die das produziert hat, dass sich an Form, Farbe und Geschmack des Produkts nichts verändert. Ansonsten muss der Hersteller dieses Produkt wieder zurücknehmen. Das ist alles, was sich hinter diesem Mindesthaltbarkeitsdatum verbirgt.
Das heißt, dann sind Sie da eigentlich entspannt?
Ich bin da total entspannt und von meiner Seite aus sollte es entweder ganz weg, das kann aber nicht sein, weil diese Herstellergarantie halt immer noch eine hygienische Pflichtveranstaltung ist. Also von daher muss es im Zweifelsfall anders heißen, aber die Leute scheinen es nicht zu begreifen.
Aber es scheint doch Knappheit an den Tafeln zu geben an einigen Städten. Wie kommt das?
Es gibt auch bei der Berliner Tafel, wir haben sehr viel weniger Lebensmittel im letzten Jahr gesammelt als normalerweise, vor allem Obst und Gemüse. Das hat meiner Meinung nach verschiedene Ursachen. Zum einen, die Firmen ordern anders. Wir merken das im Augenblick auch in den Läden. Die Regale sind jetzt öfter leer. Bei Geschäftsschluss gibt es manche Produkte schon gar nicht mehr und werden auch nicht zwangsläufig am nächsten Tag wieder dazugepackt. Das ist das eine. Dann haben viele Firmen ihre Überschüsse direkt in die Ukraine gefahren. Ich will über Hamsterkäufe gar nicht unbedingt sprechen.
Aber was macht das mit Ihrer Arbeit? Also es ist die Überflussgesellschaft hat im Prinzip ihre Arbeit gesichert.
Auf jeden Fall. Wir stellen uns dann einfach um. Also wir können im Augenblick hier in Berlin halt leider nicht so viel Obst und Gemüse verteilen. Das ist sehr schade, denn das Problem ist, solange die Fleischpreise so niedrig sind, wie sie immer noch sind, greifen natürlich viele eher zu billigem Fleisch, weil es von ihrem Gefühl her satter macht, als wenn sie jetzt Obst oder Gemüse kaufen. Zumal die Obst- und Gemüsepreise ja um ein Vielfaches über den Fleischpreisen liegen. Also von daher ist das auch wieder ein Problem. Aber was sich bei uns auch bemerkbar macht, sind diese Rettertüten, wie immer sie heißen, die abends preiswert verkauft werden, weil das sind eigentlich die Waren, die wir am nächsten Tag abgeholt hätten.
Was machen Sie denn dann, wenn immer mehr Bewusstsein dahin hingeht und letztlich Ihre Arbeit verunmöglicht? Brauchen Sie dann doch Gelder vom Staat, um doch Lebensmittel zu kaufen?
Auf keinen Fall. Eins der obersten Tafelprinzipien ist, dass wir gespendete Lebensmittel verteilen und nicht kaufen. In dem Augenblick, in dem wir kaufen, machen wir uns auch zu einer Pflichtveranstaltung. Und genau das ist auch das Problem. Niemand hat einen Anspruch auf Lebensmittel bei einer Tafel. Nirgends, im ganzen Land nicht. Sondern es ist eine Dienstleistung, die wir ehrenamtlich, 60.000 Leute immerhin, die Tafeln bundesweit unterstützen. Das machen wir gerne und das machen wir so lange, wie wir was haben. In Berlin improvisieren wir, dass wir sagen, okay, wir sprechen produzierende Firmen an und bitten sie um ihre Produkte. Das ist dann eben weniger an Obst und Gemüse, aber dafür mehr haltbare Produkte oder auch mehr Hygieneartikel oder Ähnliches. Das ist ja auch ganz schön teuer und entlastet den Haushalt. Wir müssen uns einfach umstellen und das ist Tafelarbeit. Ich werde im Augenblick auch wegen der 30 Jahre immer wieder gefragt, wie sieht die Tafelarbeit in 5 Jahren aus? Ja, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, wie sie in 5 Tagen aussieht.
Sehen Sie mal.
Wir improvisieren.
Jetzt nicht mehr stellen.
Wir improvisieren, was das Zeug hält. Und das ist auch gut so.
Das zum 30-jährigen Bestehen in der Berliner Tafel, die erste Tafel in Deutschland, mitgegründet von Sabine Werth, bis heute eine der starken Stimmen der Tafeln. Dankeschön, Sabine Werth, für das Gespräch hier in WDR 5 in der Redezeit.
Ich danke Ihnen.
WDR 5.